Grüß euch, ihr Lieben. Ihr Lieben, was ist die Sonntagsfrage? Für mich persönlich vielleicht, gehe ich in den Gottesdienst oder streame ich? Ihr habt euch für Hergehen entschieden, ihr für Streamen. Dann muss ich überlegen, die Sonntagsfrage, habe ich einen Dienst übernommen? Glücklicherweise gibt es Church Tools, da kriegt man sogar schon Erinnerung. Die Frage ist auch geklärt. Mittagessen entscheiden wir später. Manche von euch lachen schon. Der Begriff Sonntagsfrage ist eigentlich ein stehender Begriff in unserem Land. Die Sonntagsfrage bezeichnet nämlich ein wichtiges Instrument der Meinungsforschung. Sie ermittelt die politische Stimmung, indem sie Bürger fragt, welche Partei würden sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist keine tatsächliche Voraussage, aber sie zeigt eben immer das aktuelle Stimmungsbild an. Ich muss immer hier mal gucken, dass ich, aha, genau, es geht um die Stimmungsfrage. Und ihr ahnt schon, Sabine, du wirst doch hier heute keine politische Rede halten und wir haben hier auch keine Abstimmungsgeräte unter den Plätzen, mit denen ihr jetzt eure politische Meinung kundtun dürft. Nein, auch die heutige Predigt beginnt mit einer Meinungsumfrage. Die heutige Sonntagsfrage stellt nämlich Jesus selbst und er stellt sie seinen Jüngern, mit denen er zusammen unterwegs ist. In Markus 8, Vers 27 heißt es, und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihm, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie aber sprachen zu ihm, sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere sagen, du seist Elia, wieder andere, du seist einer der Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Eine ganz andere Sonntagsfrage. Er fragt sie, für wen halten mich die Leute? Kleine Meinungsumfrage. Habt ihr, wie gesagt, da konnte man nicht nachgucken, sondern man musste mit Leuten im Gespräch sein. Was ist denn auch dort die allgemeine Stimmung? Und das haben die Jünger ganz gut wiedergegeben in ihrer Bandbreite. Aber dann sagt er, das ist die Meinung der Leute. Jetzt frage ich euch ganz persönlich, und so heißt unsere Predigt heute, was sagst du? Was ist deine Antwort auf diese Frage? Und ihr Lieben, ich möchte, bevor wir jetzt gleich in die Predigt weiter einsteigen, ganz kurz einen Moment Ruhe geben. Du kannst deine Augen schließen und vielleicht einmal überlegen, was ist meine ganz persönliche Antwort? Wer ist Jesus für dich? Diejenigen, die nur ein Wort sagen mussten, sind schon fertig mit ihrer Formulierung. Und andere sagen, also Moment mal, da reicht jetzt nicht so eine kurze Unterbrechung, da müsste ich mal ausholen. Oder vielleicht hast du gesagt, boah, ich kann das gar nicht so formulieren, ich fühle da was. Andere sagen, ich bin ja gerade erst noch auf der Suche und im Gespräch, wer dieser Jesus für mich sein kann. So eine richtige, fertige Antwort habe ich noch nicht. Und dann sagt Petrus, du bist der Christus. Neuere Übersetzungen merken schon, vielleicht braucht es da noch einen kleinen ergänzenden Zusatz. Hoffnung für alle formuliert, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. warum diese Ergänzung machen, hat damit zu tun, dass Sprache oft eine Sprache eben der Kultur, der Zeit ist, der Umgebung. Für die Jünger damals war das eine krasse Aussage. Der Christus. Okay. Und alle wussten Bescheid. Also, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Viele, es sind ja einige, die mitarbeiten im Alpha-Kurs oder vielleicht die sogar teilgenommen haben am Alpha-Kurs. Dort heißt das zweite Thema im Alpha-Kurs heißt, wer ist Jesus? Wenn sich da Frank nur hingestellt hat und gesagt, heute viel Zeit in der Kleingruppe, denn der Vortrag heißt, wer ist Jesus? Er ist der Christus. Und jetzt geht in die Kleingruppen und redet darüber. Ich glaube, die Gespräche wären schwierig gewesen. Unsere Sprache braucht einen Hintergrund. Für die Menschen der Zeit war das eine Aussage. Wir gucken gleich rum, warum ich dies gleich verstanden habe. Unsere Sprache heute ist eine ganz andere. Steffen hat vor einer Weile hier mal gesagt, so, welche Worte er durch die Jugendsprache gerade lernt. Ich bin ja auch ein bisschen älter und gehöre zu der Generation, ich musste mühsam umlernen, dass wir Schokoschaumküsse essen, weil Sprache sich verändert hat. Und es ist auch gut, wo Sprache sich verändert, weil wir Dinge erkennen, die vielleicht diskriminierend waren, die andere herabgesetzt haben, die einfach nicht mehr passend sind. Sprache verändert sich. Sprache ist sensibler geworden. So, was haben die Menschen damals gehört bei dem Bekenntnis, du bist der Christus? Und dann noch viel unverständlicher, als diese krasse Aussage getätigt wurde, sagt Jesus, und das sagt ihr bitte erst mal keinem. Warum? Warum diese Reaktion? Ich habe darüber nachgedacht und habe überlegt, vielleicht hat das was damit zu tun, was die Menschen mit dem Wort Christus verbunden haben. Christus ist das Wort Messias, der versprochene Retter. Und Menschen in der Zeit, vor 2000 Jahren, zur Zeit Jesu, haben dabei ganz viel mitgehört. Nämlich das, was sie ihrem Glaubensleben verinnerlicht hatten. Gott wird uns einmal einen Retter schicken. Aber sie hatten auch genaue Vorstellungen von dem, wie dieser Retter sein würde. Sie hatten die Erwartung, das wird ein zweiter Mose. Mose ist für sie ganz wichtig. Das war der, der das Volk Israel aus der Knechtschaft befreit hat. Und dieser zweite Mose, dieser neue Mose, dieser Messias, der wird uns aus der jetzigen Knechtschaft führen, nämlich die Knechtschaft durch die römische Besatzungsmacht. So ein Befreier muss kommen und ein irdischer König, so wie König David. Und er muss ein sofort sichtbares neues Reich aufbauen. Das alles hörten sie bei dem Wort, er ist der Christus, der versprochene Messias. Und vielleicht hat Jesus erstmal gesagt, stopp mal. Wir streuen jetzt noch gar nicht dieses Wort, denn meine Sendung ist eine andere als die Erwartung der Menschen hier um mich herum. Und er erklärt es als erstes seinen Jüngern. Es ist das erste Mal, dass er mit ihnen darüber spricht. Und Markus 8, Vers 31 lesen wir. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Jesus wird leiden und sterben und auferstehen. Das hat Petrus zumindest total überfordert. Das passte nicht in sein Bild und er möchte das verhindern. Und ihr Lieben, das haben die Jünger ganz lange nicht verstanden. Das haben die selbst nach der Auferstehung und dem Kreuzeserleben noch nicht richtig verstanden. Auf dem Weg nach Emmaus tritt Jesus zu ihnen und merkt, sie haben nicht verstanden, dass der Auftrag von Jesus, der Messias, leiden, sterben, aber auch auferstehen muss. Und er beginnt in Lukas 24 ein Gespräch. Da heißt es, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. So, jetzt sind wir an einer spannenden Frage. Wie redet denn Jesus jetzt mit ihm? Wie erklärt er denn jetzt? Das wollen wir da sagen. Was sagt er damals und was können wir dann vielleicht heute sagen? Jesus hat die Menschen da abgeholt, wo sie standen. Das haben wir schon an anderen Stellen gesehen. Er hat immer sprachliche Bilder benutzt aus dem Alltag der Menschen, die sie verstehen konnten, die einen Hintergrund in ihrem Leben hatten. Er hat vom Acker gesprochen, von Weinreben, von Schafen. Das konnten die Leute übersetzen. Und die Rede von Jesus füllte sich mit Leben und das konnten sie verstehen. Und sie verstanden noch etwas. Wenn nämlich die Schriften, die jeder fromme Jude verinnerlicht hatte, als Grundlage einer Erklärung benutzt wurde und in Beziehung zu Jesus jetzt gesetzt wird, da gehen einige Stallaternen auf. Da erschließt sich plötzlich etwas. Die Worte, die Jesus benutzte, waren die Schriften des Alten Testaments und alle Schriften. Und das war Mose, die Propheten und die übrigen Schriften, das waren unter anderem die Psalmen. Das kannten die Menschen seiner Zeit. Und die Psalmen konnten sie besonders gut auswendig, denn das waren zum Teil ja gesungene Gottesdienstlieder. Das konnten oft auch die einfachen Leute erkennen und sprechen und singen. Auch die, die nicht Zeit hatten, lange in den alten Schriften zu forschen. Aber im gottesdienstlichen Besuch waren die Texte der Psalmen ihnen deutlich. So wie ihr vielleicht mit dem einen oder anderen Lobpreislied weitergeht und sagt, das ist so ein Text, der ist so in meinem Kopf. Und das sind ja oft nur modern formulierte Texte unserer alten Schriften. Also das kannte er und das benutzt er. Und jetzt sind wir endlich, ich habe gedacht, Sabine, heute machst du einen langen Bogen, wo kommt's denn jetzt, wo kommen wir denn endlich bei den Psalmen an? Jetzt sind wir bei den Psalmen angekommen. Den Psalmen, die Jesus und das Neue Testament benutzt, um zu zeigen, dass Jesus der Messias ist. Und die Frage, wer ist er, zu beantworten. Wir haben jetzt schon verschiedene Psalmenarten kennengelernt und mit dem heutigen Sonntag wenden wir uns den sogenannten messianischen Psalmen zu. Die messianischen Psalmen sind jene Psalmen, die prophetisch die Person, den Charakter und auf den Auftrag von Jesus hinweisen. Ihr werdet also in der kommenden Woche ein wenig auf Entdeckungsreise gehen dürfen und Passagen erkennen wie Bruchstücke, wie Bausteine aus dem Leben Jesu. Ihr werdet Psalmen entdecken, in dem es von seinem Opfertod die Rede, seiner Auferstehung. Da ist sogar von dem Verrat durch einen Freund, von dem Verlosen seiner Kleider die Rede und der Tatsache, dass er der ewige Herrscher und König und Priester ist. Und mit dem Neuen Testament in der Hand können wir diese Aussagen über Jesus erkennen, entschlüsseln. Ich bin gespannt, welche Entdeckung ihr macht. Und wisst ihr, was mit einem generellen Blick auf diese messianischen Psalmen das für mich größte Geschenk daran ist, zu entdecken, dass schon viele, viele Jahrhunderte vor dem Auftreten von Jesus deutlich war, Gott hat alles in der Hand. Er hat einen Plan. Der Plan, uns zu retten, indem er seinen eigenen Sohn gibt, ist schon deutlich. Seit Grundstein der Welt hat er gesagt, ich liebe diese Menschen und ich werde einen Rettungsplan erdenken. Und das schimmert immer wieder auf, weil Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes, inspiriert durch den Heiligen Geist, Texte schreiben konnten, empfangen konnten, die schon auf diesen Jesus hinweisen. Jesus sagt, ich bin genau dieser. Ich bin genau dieser in diesem Gespräch mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Und sie begreifen es. Sie erkennen, ja, Jesus ist es. Letzte Woche war Pfingsten. Petrus war nicht nur erfüllt vom Heiligen Geist, sondern er brannte darauf, dass alle hören, wer Jesus ist. Die Menschen hatten ja erlebt, dass dieser Jesus, der da aufgetreten war, der auch fantastische Dinge gemacht hat, aber ja anscheinend trotzdem den Tod am Kreuz verdient hatte. Über diesen Jesus wollte Petrus in großer Menge mit den Leuten reden. Er wollte ihnen erklären, dass Jesus nicht ein Wundertäter für kurze Zeit war, dass er auch nicht ein Verbrecher war, der den Tod am Kreuz verdient hatte, sondern dass dieser Jesus der versprochene Retter und Messias ist. Das erklärt er den Menschen. Es heißt, 3000 haben sich bekehrt, also da müssen mindestens 3000 gewesen sein. Vielleicht, wenn nicht sich alle bekehrt haben, vielleicht waren da auch 5000, vielleicht waren da 10.000, wir wissen es nicht. Voll Heiligen Geistes steht er vor den Menschen. Und was macht er? Er benutzt die Sprache der Zeit. Und wir haben gerade gehört, das heißt, er stellt sich auch auf so einen messianischen Psalm, um zu zeigen, der, den ihr erwartet, hat sich in Jesus offenbart. Ich führe das zusammen. Wir haben heute einen dieser Psalmen schon gehört, Psalm 110. Und ich will euch heute so einen kleinen Einstieg, wie kann ich denn das überhaupt greifen, dass da von Jesus die Rede ist? Im Psalm 110, Vers 1 heißt es, so spricht der Herr zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten und ich lege deine Feinde als Schemel unter deine Füße. Moment mal, woher wissen wir denn jetzt, dass da von dem Messias die Rede ist? Also es ist doch ein Psalm von David. Also, wie nähern wir uns dem? Immer wenn in der Bibel das Wort Herr in dieser Art und Weise geschrieben ist, groß geschrieben, dann steht dort im Hebräischen der Gottesname selbst, Jahwe, den aber ein frommer Jude nicht ausspricht. Er sagt dann Adonai, Herr. Und das macht deutlich, lasst uns jetzt einmal genau diesen Vers angucken. Da heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn. Das ist ganz schön kompliziert. Ich habe gedacht, boah, ausgerechnet ich, ja, die ich eigentlich immer lieber aus meinem Leben und ein paar Storys von meinem Mann und mir erzähle, muss ich jetzt mit sowas auseinandersetzen. Ich musste mich da richtig durchbeißen und ich hoffe, ihr springt jetzt nicht ab. Aber Jesus hat diese Diskussion auch schon mit den Leuten geführt, haben gesagt, also der Messias, das wird doch eigentlich mal ein Sohn von David sein, ne? Ein Nachfahre von David. Also wie ist denn das jetzt mit dem? Und wisst ihr was? In der Diskussion mit den Pharisäern war mir gar nicht mehr so präsent, benutzt er auch Psalm 110. Er spricht dort nämlich mit denen und sagt, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Und sie sagten zu ihm, Davids. In Matthäus 22, Vers 44. Wieso nennt ihn denn David im Geist Herrn, indem er spricht, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hingelegt habe als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Okay, also David hat hier einen Psalm geschrieben, in dem er prophetische Rede von Gott selbst, dem Herrn, über einen Herrn der größer ist als David, der nicht sein Sohn ist, einen, den David selbst Herr nennt. Es ist hier die Rede von dem kommenden Messias. Es ist eine prophetische Rede von Gott selbst, der Dinge diesem Messias zuspricht und sagt, so wird er gesendet, so wird er sein. Ich selbst, Gott, stehe dafür. Er ist nicht einfach ein Nachfahre. Zurück zu Petrus. Der ist ja glücklicherweise mehr so auf meiner Linie. Ich glaube, der musste sich auch durch so ein paar theologische Feinheiten da kämpfen. Aber eigentlich wollte er nur eins, dass die Leute begreifen, Jesus ist der, den ihr braucht für euer Leben. Jesus ist der Retter eures Lebens, dem ihr euch zuwenden könnt. Und ich stelle mir den immer so ein bisschen, man hat ja so Bilder im Kopf, so ein bisschen buschikos vor. Das war nicht eine feingeschliffene Rede. Er hat gesagt, boah, erinnert euch. Unsere Schriften haben das lange versprochen. Ihr sagt, der Christus, der Messias, den ihr in euren Köpfen habt, der kann nicht leiden und sterben. Das verneint ihr. Aber Gott selbst hat schon über ihn gesprochen. Und zwar, ihr seht alle nur den leidenden, sterbenden Menschen. Aber er ist auferstanden. Und das stand jetzt gerade in Vers 1, er hat die Welt unter seinen Füßen. Gott hat ihn erhöht. Deswegen wird das vorangestellt, das ist das Allerwichtigste. Alles, was wir sonst über Jesus wissen, macht nur einen Sinn, wenn er der Erhöhte ist, der Souveräne, der alles in der Hand hat, der an der rechten Seite des Vaters sitzt. Und all das, was er für uns erworben hat, dort auch durchsetzen kann. Er möchte, der Petrus, dass die Menschen das verstehen. Begreift, dieser Jesus ist der, auf den ihr lange gewartet habt. Ihr habt eine ganz andere Knechtschaft. Ja, die Knechtschaft der Römer ist schwierig, aber ihr seid innerlich geknechtet. Und dann merke ich, da fühle ich mich das erste Mal auch angesprochen. Ja, der Retter kommt, um innere Knechtschaft auch in erster Linie zu zerbrechen, uns freizusetzen, freizumachen aus unseren eigenen kleinen Ägyptens, die wir in uns haben, wo wir Sklaven von unguten Dingen sind, wo wir unfrei sind, in einer Beziehung mit Gott zu sein. Psalm 110. Lass uns einmal drauf gucken, was können wir in diesem Psalm als einem der messianischen Psalmen über Jesus lernen? Der versprochene Retter ist als König eingesetzt. Und er ist zugleich, in dem Psalm ist davon die Rede, dass er ein Priester ist. Das ist die Rede von einer Weise Melchisedeks. Normalerweise konnte ein König nur König sein oder er konnte Priester sein. Das sind unterschiedliche Aufgaben und oben drüber Gott, Jahwe, der Herr. Der einzige, von dem wir in der Bibel lesen, der gleichzeitig König und Priester war, das war Melchisedek. Aber es geht um einen Ewigen, der in sich alles vereint, das ewige Königreich und das Priestertum. Warum brauchen wir Jesus als ein Priester? Ein Priester ist ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Im alten Bund hat dieser Priester dann die Opfer gebracht. Der hohe Priester hat sogar einmal im Jahr am Versöhnungstag ein Versöhnungsopfer gebracht. Da wurde der Sündenbock dann in die Wüste gestellt. Und es waren alles vergängliche Opfer. Der Priester diente immer wieder und immer wieder. Und wenn es heißt, wir haben jetzt in dem, der kommen wird, einen ewigen Priester, dann heißt es, wir haben einen ewigen Vermittler zwischen Gott und Menschen. Und den brauchen wir. Wir leben in Trennung von Gott. Also braucht es ein Opfer. Und Jesus selbst hat sich als Opfer hingegeben. Und hier bringt Petrus bei den Menschen Pfingsten das in Beziehung. Glücklicherweise war der Heilige Geist dabei und hat das mit aufgeschlossen. Deswegen musste er ja leiden. Deswegen musste er sterben. Das war dieser Opfertod. Und dadurch, dass Gott ihn erhöht hat, zu sich gezogen hat und er nun auf dem Thron sitzt, ist alles unter seinen Füßen. Die Knechtschaft, unsere Schuld, unser Versagen, diese Trennung. Er ist der ewige Vermittler. Und wisst ihr, es heißt auch, wenn er der Herrscher ist, Jesus ist der, der ewige Autorität hat und Sieg. Was du über Jesus wissen musst, mit Jesus an deiner Seite kannst du überwinden. Mit einem mächtigen Jesus kannst du dich den Herausforderungen deines Lebens stellen. Lass dich von ihm stärken, wenn du vor schwierigen Entscheidungen stehst. Jesus lebt in dir. Und wenn er in dir lebt, dann hast du seine Autorität, um Dinge anzugehen in deinem Leben. Du kannst darauf vertrauen, er ist bei dir. Was sich feindlich vor dir aufbaut, Gottes Plan ist größer. Bleib geduldig. Jesus, der perfekte Vermittler. Kannst du das hören in so einem Psalm? Da heißt es, das Volk zieht willig mit ihm. Wer ist denn sein Volk? Sind wir willig, mit ihm für ihn zu streiten, mit ihm mitzugehen? Und was ist unser Auftrag? Über den haben wir schon so oft gesprochen. Ist gar nicht, ein Kriegsschwert in die Hand zu nehmen, sondern unser Auftrag ist, geht hin und erzählt allen Menschen, dass dieser Jesus für euch gekommen ist. Dass dieser Jesus gekommen ist, eure Knechtschaft zu zerbrechen und euch in Verbindung mit Gott zu bringen. Sind wir willig? Er regiert und tritt für uns ein. Petrus, zurück zu der Pfingstpredigt, hat unter der Kraft des Heiligen Geistes das den Menschen erzählt. Sie haben das gehört und er schließt seine Argumentation und dann sagt er, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann geschieht das Unglaubliche. Die Reaktion ist erstmals nicht Diskussion, wie wir ja sonst solche Auseinandersetzungen, die Jesus mit den Sadduzäern, mit den Pharisäern hatte, sondern es heißt einfach, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Was macht den Unterschied? Der Heilige Geist war dabei. Er war ausgegossen. Er war ausgegossen. Der Heilige Geist machte Sprache verständlich. Die Sonntagsfrage, die Pfingstfrage, an jenem Tag haben viele für sich beantwortet und gesagt, ja, diesem Jesus vertrauen wir uns an. Er ist der, auf den wir gewartet haben. Jetzt erkennen wir es. Und wir erkennen, dass sein Auftrag anders ist, als wir es erwartet haben. Eigentlich viel besser, viel größer, viel tiefgründiger. Ich kann in eine persönliche Beziehung mit Gott kommen. Ihr Lieben, was habt ihr denn vorhin formuliert? Was hast du formuliert, wer Jesus für dich ist? Jesus fragt ja seine Jünger ganz persönlich. Petrus fragt die ganze Menge. Aber antworten kann immer nur einer für sich. Und deswegen frage ich, kannst du das glauben, verstehen, dass Jesus für dich kam als Vermittler, um dir zu ermöglichen, in Beziehung mit dem Schöpfer des Universums selbst in Beziehung zu treten? Kannst du glauben, dass er der Priester ist, der sich selbst als endgültiges Opfer hingegeben hat? Dass er mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung den Weg für dich freigemacht hat? Kannst du glauben, dass mit seiner Rückkehr in den Himmel er an der rechten Seite des Vaters sitzt und dort Recht für dich sprechen wird? Dass er nun alle Macht in den Händen hat, die letzten Feinde zu besiegen und dass er kommen wird, um ein ewiges Friedensreich aufzubauen. Kannst du das glauben? Findest du dafür überhaupt irgendwelche Worte? Oder braucht es noch mehr erklärende Worte? Dann ist das auch okay. Aber mach dich doch auf die Suche, eine Antwort zu finden. Eine Predigt, noch eine Predigt, noch eine Predigt, noch ein Gespräch. Welche Worte brauchst du denn heute, um es für dich verständlich zu machen? Fantastisch, dass der Heilige Geist nicht einmalig am Pfingstfest denen zur Verfügung stand. Der Heilige Geist ist hier. Du kannst sagen, er fängt jetzt schon an, wenn du noch sagst, ich bin auf der Suche, fängt er schon an, an deinem Herzen zu arbeiten. Er möchte dich ziehen, er möchte dir helfen, Dinge zu verstehen. Du kannst deine Fragen stellen an Gott selbst und sagen, Heiliger Geist, ich möchte gerne zu dieser Antwort kommen. Schließ doch die Lücken, die ich nicht verstehe. Schließ sie doch. Aber du kannst auch mit anderen ins Gespräch kommen. Deswegen gibt es unsere vielen Kleingruppen. Stelle deine Fragen. Aber komm zu einer Antwort. Was sagst du? Und was sagst du, wenn dein Nachbar, dein Kollege, dein Freund fragt, was denkst du denn über diesen Jesus? Fiep, 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 fiep. Er ist der erhöhte Christus, der als Opferlamm für die Sünde der Welt starb. Ich bin gespannt auf die Gesichter dieser Kollegen. Manchmal fallen wir dann zurück in solche Formulierungen. Welche Worte, jetzt sind wir nochmal, die Menschen damals haben es leicht gehabt, weil sie in den Texten der alten Schriften zu Hause waren. Das wird uns hier und heute mit unseren Nachbarn und Freunden im seltensten Fall so gehen. Das heißt, es braucht neue Worte, andere Bilder. Deswegen geben wir Erfahrungsberichten immer wieder einen Raum, weil Erfahrungsberichte eine Sprache sind, nämlich die Sprache der Erfahrung. Gott lebt, Gott ist da. Ihr Lieben, ich kann jetzt sagen, ja, ich weiß nicht wirklich, vielleicht kann ich ein schlaues Buch lesen, das ist auch immer gut. Und wir haben ja schon mal eine Predigtreihe gehabt in alle Welt, da haben wir dieses Thema doch irgendwie abgehakt, oder? Ihr Lieben, wir wollen immer wieder darüber reden. Wir wollen immer wieder üben. Wir wollen es immer wieder anreizen, Sprache zu finden, die andere Menschen erreicht. Und ich kann über die Dinge am besten reden, die mir wichtig sind, die ich selber verstanden habe. Deswegen brauchst du deine eigene Antwort. Wer ist Jesus für mich? Und du brauchst auch Formulierungen, über die man auch wirklich mal nachdenken kann. Überlegen, was kann ich denn konkret zu jemandem sagen? Sprech darüber in der Kleingruppe. Immer wieder sollte das ein Thema sein, weil das wichtig ist, weil das unser Auftrag ist, weil das unsere Vision ist. Wir wollen Menschen suchen, willkommen heißen und für Jesus begeistern. Und für Jesus begeistern heißt, wir müssen ihnen sagen, wer dieser Jesus ist. Wer ist er für dich? Das ist nicht irgendeine Sonntagsfrage. Irgendeine, die man angucken kann, durchscrollen kann, wegtun kann. Diese Frage, wer ist Jesus für dich, entscheidet, wie und wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und auch deine Liebsten und deine Nachbarn und deine Arbeitskollegen. Nehmt jetzt zwei Gedanken mit in der Lobpreiszeit. Jede Lobpreiszeit gibt dir die Möglichkeit, Jesus zu sagen und zuzusingen, wer er ist. Lobpreislieder sind eine Form der Antwort, weil dort in Texten ausgesprochen ist etwas über Jesus. Und wenn ihr dem einstimmt, wenn ihr das zu eurem Lied, zu eurer Antwort, zu eurem Gebet macht, dann ist das, dann füllt es diese Lobpreiszeit. Wenn du auf der Suche bist nach der persönlichen Antwort, dann bitte doch in dieser Zeit den Heiligen Geist, dir zu helfen. Und ich möchte auch sagen, wenn du spürst, ich habe noch nie eine klare Antwort auf diese Frage gegeben, dann kannst du das heute tun. Dann kannst du sagen, auch wenn ich nicht alles verstanden habe, Jesus sei mein Retter, mein Freund. Das kannst du in der Lobpreiszeit aussprechen. Du kannst aber auch gerne hier nach vorne kommen oder in die Gebets- und Segnungsecke machen. Vielleicht ist das heute dein Schritt, deine Antwort einmal auszusprechen. Und der zweite Gedanke, was hindert dich, über Jesus zu reden? Welche Sprache brauchst du, um mit anderen ins Gespräch zu kommen? Du kannst in der Lobpreiszeit deine Unsicherheit, deine Ängste, deine Scheu Jesus hinlegen. Sagen, ich würde gern auch den anderen antworten, ich weiß nicht. Jesus, hilf mir. Jesus ist da. Er möchte euch begegnen. In den alten Texten und in neuen Liedern und in neuen Erfahrungen, weil er lebendig ist. Er ist der von gestern, heute und in alle Ewigkeit, er ist der souveräne Herrscher auf dem Thron und er ist hier, jetzt hier. Ich wünsche euch, dass ihr in der kommenden Woche wunderbare Entdeckungen macht von Jesus in den messianischen Psalmen. Dass ihr staunt, dass Gott schon vor vielen, vielen Jahrhunderten unsere Rettung beschlossen hat, weil er uns liebt und auch heute noch sich danach sehnt, dass wir ihm antworten. Amen.